Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde München-Perlach. Sie hören die Predigt vom 14. November von Ado Greve Open Doors. Die Predigt dauert etwa 38 Minuten.
So, ich wünsche euch auch einen schönen guten Morgen und grüße euch von unseren Brüdern und Schwestern in der Bedrängnis. Das heißt, in Ländern, wo sie ihren Glauben nicht frei leben können und wo sie wegen ihres Glaubens diskriminiert und verfolgt werden. Und heute Morgen haben wir ein bisschen Gelegenheit hineinzuschauen, wie es unseren Brüdern und Schwestern geht. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Wir müssen wissen, wie es ihnen geht. Denn erst dann werden wir für sie beten. Und wir haben, damit wir hier in Deutschland als Gemeinde Jesu, als Nachfolger von Jesus, damit wir aktuell immer wieder hören von unseren Brüdern und Schwestern, haben wir ein kleines, feines Instrument entwickelt. Und das ist unser Gebetskalender. Den möchte ich euch gleich zu Beginn dieser Predigt vorstellen. Liegt auch draußen auf dem Büchertisch, ist in dieses kleine Heft verpackt, kommt alle 4 Wochen, der ist kostenlos, kann man sich also draußen am Büchertisch bestellen, hinten drauf ist so eine Adresskarte, Kugelschreiber sind auch draußen. Und das Besondere an diesem Gebetskalender ist, der ist also hier so eingeheftet in dem Heft, und jeden Tag wird ein anderes Land vorgestellt, Somalia, Äthiopien, Ägypten, Nordkorea, Jemen, Nigeria, jeden Tag ein anderes Land und dazu ein kurzes Gebetsanliegen, das hat man in 30 Sekunden gelesen. Sehr konkret, ein Christ, der vielleicht verhaftet wird, eine Familie in Indien, die aus dem Dorf vertrieben wird, weil sie Christen sind, eine Gemeinde, die einen Überfall erlebt hat auf ihren Gottesdienst in Zentralafrika und viele, viele andere Situationen, sehr konkrete Situationen. Und wir wissen auch, was in diesen sehr konkreten Situationen der Wille Gottes ist. Wir wissen, dass er helfen will, dass er heilen will, dass er trösten will. Und diesen Willen Gottes, den können wir dann für diese konkrete Situation beten. Es bedeutet tatsächlich, so wie wir das bei Open Doors gerne auch sagen, dass wir an der Seite verfolgter Christen stehen. Und an ihrer Seite zu stehen, da gebe ich euch heute Morgen dann noch ein paar Beispiele weiter, das bedeutet tatsächlich direkt neben ihnen zu stehen. Und das ist möglich im Gebet. Da können wir an ihrer Seite stehen, können wir auch an ihrer Seite knien. So, der Gebetskalender, der ist also kostenlos, den könnt ihr bestellen. Wir schicken ihn euch alle 4 Wochen nach Hause. Dann sind die Gebetsanliegen, die da drin zu finden sind, ziemlich aktuell. Die sind dann 4, 5, 6, 7, 8 Wochen alt. Das heißt, wir nehmen direkt Einblick darin, wie es Christen in Vietnam, in Laos, in China und in all den vielen anderen Ländern geht. Und das ist wichtig. Und wenn wir das gelesen haben, dann sagen wir, jawohl, dafür möchte ich beten. Ich möchte euch heute Morgen mit diesem großen Thema, das ich da gewählt habe, große Bedrängnis, großer Glaube, hineinnehmen in die Situation von mehr als 700 Millionen Christen. Die leben in diesen 50 Ländern, in denen sie wegen ihres Glaubens am stärksten verfolgt werden. Es gibt über diese 50 Länder hinaus nochmal 50 Länder, in denen Christen auch Verfolgung und Diskriminierung erleben. Aber auf dem Weltverfolgungsindex, wie man es auch hier auf diesem Plakat sehen kann, der ist auch draußen auf dem Büchertisch, auf dem Weltverfolgungsindex, da sind die 50 Länder, in denen sie am stärksten verfolgt werden. Das heißt, eine große Bedrängnis. Und gleichzeitig hören wir von den vielen Zeugnissen, dass auch dort in der Bedrängnis, in der Verfolgung sich ein sehr großer Glaube zeigt. Manche meinen dann und schaffen da eine theologische Brücke und meinen, dass die Bedrängnis eine Voraussetzung für den großen Glauben ist. Wir wissen, dass das nicht stimmt. Denn aus Römer 10, 17 erfahren wir, Glaube kommt aus dem Hören von Gottes Wort. Amen. Glaube kommt nicht aus der Bedrängnis. Aber was bewirkt denn die Bedrängnis? Die Bedrängnis, gerade gestern hatte ich wieder ein Beispiel, wo es um solche Christen geht in Zentralafrika, in Zentralasien, Entschuldigung, wo ein Christ dann darüber berichtete, er sagte zu einer Missionarin, er sagte, du hast dich irgendwann mal vor ein paar Jahren für Jesus entschieden. So, und dann ist das so geblieben in deinem Leben. Und das steht fest. Wir müssen uns jeden Tag neu entscheiden, weil wir jeden Tag neu herausgefordert werden, weil wir jeden Tag mit irgendeiner Situation konfrontiert werden, wo uns jemand beleidigt oder wo uns jemand beraubt oder wo wir bedroht werden oder wo wir in irgendeiner anderen Form herausgefordert werden, uns zu Jesus zu bekennen. Und das ist immer wieder neu eine Entscheidung, wo wir sagen, ich werde das jetzt nicht verstecken. Und ich werde jetzt diese Gelegenheit nutzen, um diesen Menschen das Evangelium weiterzugeben. Das heißt, sie müssen sich vielleicht nicht täglich, aber sie müssen sich immer wieder neu entscheiden. Und diese immer wieder Neuentscheidung festigt die allererste Entscheidung. Ja, ich gehöre zu Jesus. Und deswegen ist ihr Glaube so stark, weil sie sich das immer wieder bewusst machen, warum folge ich denn Jesus nach? Und wozu folge ich denn Jesus nach? Und was hat denn der Herr für mich getan, was ich jetzt diesem Gesprächspartner meinem Gegenüber mitteilen möchte? Und so treffen wir Menschen, wie zum Beispiel die Frau, die wir hier sehen, die habe ich getroffen in Zentralafrika. Und das ist für uns der allerwichtigste Dienst. Und der Bibelvers, das ist der Ursprungsvers, mit dem Open Doors überhaupt in Entstehung kam, aus Offenbarung Kapitel 3, Vers 2. Dort heißt es, wache auf und stärke, was abzusterben droht, damit es nicht auch stirbt. Der Vers hat uns sehr viel zu sagen. Wache auf! Ich glaube, in Deutschland müssen wir das ganz dringlich hören. Wache auf und stärke, was abzusterben droht. Wir hören heute noch von Afghanistan, von Nigeria, von China, von anderen Ländern. Kann eine Gemeinde absterben? Aber ja. Wir erleben das jede Woche, wo wir Berichte lesen. Ich bin ja Pressereferent bei Open Doors. Ich lese jede Woche die Berichte aus Pakistan, aus Indien, aus ganz unterschiedlichen Ländern. Da kann eine ganze Gemeinde aus einem Ort vertrieben werden, weil die Christen vor die Wahl gestellt werden. Entweder kehrt ihr zurück zum Hinduismus oder ihr müsst das Dorf verlassen. Und wenn sie weiter dort leben wollen, dann bedeutet das, sie dürfen den Dorfbrunnen nicht benutzen, sie dürfen nichts im Dorf kaufen, sie dürfen nichts im Dorf verkaufen. Wenn sie den Dorfbrunnen nicht benutzen können, dann können sie ihre Äcker nicht bewässern, sie können ihr Vieh nicht tränken, sie können kein Essen kochen, weil sie kein Wasser haben. So, das heißt, ein Überleben ist gar nicht möglich. Das ist nur ein Beispiel. Es gibt Hunderte in ganz unterschiedlichen Variationen. Kann eine Gemeinde vertrieben werden? Sicher. Wir wissen es aus China, wo Mao Zedong zur Zeit der Kulturrevolution versucht hat, die Gemeinde auszulöschen. Die Gemeinde hat darauf reagiert, sie ist in den Untergrund gegangen, hat sich verborgen, hat sich heimlich getroffen. Und das ist ja das, was viele Christen heutzutage immer noch tun, Millionen von Christen. Das heißt, wir hier heute Morgen in München-Perlach, wir sind in einer Ausnahmesituation. Im Neuen Testament stellt sich uns eine völlig andere Situation dar, wie die Gemeinde A gegründet wurde, B, wie sie nach relativ kurzer Zeit Verfolgung erlebt hat und zerstreut wurde und wie sich dann das Evangelium in der ganzen Welt verbreitet hat. Und dazu passt auch ein Satz von einem Pastor aus dem Libanon, den habe ich vor ein paar Wochen gelesen, der sagte, wir Christen in der Verfolgung haben uns Wir Christen in der Verfolgung sind nicht der Illusion erlegen, dass diese Welt ein für uns freundlicher Ort ist. Für uns Christen im Westen ist diese Welt ein sehr freundlicher Ort. Und wir möchten, dass sie sogar noch ein bisschen freundlicher wird. Eigentlich möchten wir es uns ganz gemütlich und schön hier einrichten. Und wenn wir dann auf Paulus schauen im Römerbrief, wo er unterscheidet, er sagt, ich bin ein Diener, ein Knecht des Evangeliums. Und er stellt dem gegenüber, er sagt, entweder bist du ein Knecht des Evangeliums oder du bist ein Knecht der Sünde. Jetzt gilt schon mal prinzipiell für uns, Knechte wollen wir gar nicht sein. Das stört uns jetzt auch in der Pandemie, dass uns irgendjemand mitteilt, was wir zu tun und zu lassen haben und wann wir aus dem Haus dürfen, mit wem wir uns treffen dürfen und sonstige Einschränkungen. Und dann merken wir schon ein bisschen, die Predigt heißt der große Bedrängnis, großer Glaube, denn wir merken schon ein bisschen, was es bedeutet, Bedrängnis. Einschränkungen, die können ja noch mehr werden. Und wie begegnen wir dieser Bedrängnis? Und Jesus macht es dann nochmal sehr deutlich, wenn es um Verfolgung geht, er sagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis und an anderer Stelle sagt er, ihr werdet von allen Menschen gehasst werden um meines Namens willen. Das ist für uns unvorstellbar. Und der Gedanke Bedrängnis, den weisen wir ganz weit weg von uns, damit haben wir bitteschön überhaupt nichts zu tun. Bedrängnis haben die Christen in Saudi-Arabien und in Nigeria, wo viele ermordet werden und noch in vielen anderen Ländern. Aber wir in Deutschland, wir haben keine Bedrängnis und wir möchten auch gar keine haben. Dass Jesus das als die Situation der Gemeinde darstellt in der Endzeit, damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und ich sehe jetzt hier viele ältere Menschen hier in der Gemeinde. Wir müssen an unsere Kinder und Enkelkinder denken. Sind sie vorbereitet auf Bedrängnis? Ich meine nicht. Ich komme jede Woche in eine andere Gemeinde, ganz unterschiedlicher Konfession. Und ich meine, die Gemeinde ist nicht vorbereitet auf Bedrängnis. Wie werden wir reagieren? Der Geist sagt ausdrücklich, schreibt Paulus, dass in den letzten Zeiten die Menschen vom Glauben abfallen werden, aber doch nicht, weil sie sich dazu entschließen, irgendwann am Samstagabend. Ach, nächste Woche werde ich vom Glauben abfallen, denke ich mal. Sondern das geschieht, weil sie mit Situationen konfrontiert sind, auf die sie nicht vorbereitet sind. Deswegen ist es wichtig, dass wir darauf vorbereitet sind. Es geht immer um diesen Mann. Wenn sie mich gehasst haben, werden sie auch euch hassen, sagt Jesus. Und sie haben ihn völlig grundlos gehasst. Er hat nur Gutes getan. Und die Christen in diesen Ländern, sie werden nicht verfolgt, weil sie irgendwas falsch machen, sondern weil sie alles richtig machen. Wir schauen mal in einige Situationen hinein. Nigeria. Das ist ein kurzer Einblick. Das ist Weihnachten 2020, vor einem Jahr etwa. Ein Ausschnitt aus einem Video. Diese Männer wurden entführt vom islamischen Staat Westafrika. Wir haben ja in Nigeria verschiedene islamistische Gruppierungen. Boko Haram ist die bekannteste, dann der IS, der dort sehr stark tätig ist. Wir haben Fulani, Viehhirten, muslimische Viehhirten, die ganz gezielt ihre Viehherden in die Dörfer und auf die Weide, auf die Ackerflächen und Anbauflächen von Christen treiben. Die Regierung in Nigeria hat veranlasst, dass die christlichen Siedler alle entwaffnet werden. Und die Viehhirten, das sind Muslime, die sind bis an die Zähne bewaffnet. Und dann treiben die ihr Vieh da in die Dörfer hinein. Die Christen versuchen, ihre Ernte zu retten. Sie wehren sich dagegen, dass ihre Ernte zerstört wird und dann kommt es zu Konflikten und zu vielen Toten. Das ist vielleicht hier in Deutschland gar nicht bekannt. Die Fulani-Viehhirten haben wesentlich mehr Christen ermordet als Boko Haram und IS zusammen. Und vielleicht gleich auch an dieser Stelle, diese fünf Brüder, wie gesagt, Ausschnitt aus einem Video, wurden am Heiligabend entführt. Ein paar Tage später hat der IS dieses Video veröffentlicht und da ist dann im Video zu sehen, wie einer nach dem anderen seinen Namen sagt und er sagt dann, ich bin Christ und dann wird er vor laufender Kamera erschossen. Weihnachten 2019 wurden 11 Christen entführt, auch am Heiligabend, Ein paar Tage später ein Video veröffentlicht. 11 Christen vor laufender Kamera wurde ihnen der Kopf abgeschnitten, weil sie sich zu Jesus bekennen. Was glaubt ihr, was das mit einer Gemeinde in einem Land macht? In Nigeria alleine wurden im letzten Jahr mehr als 3.500 Christen ermordet, weil sie sich zu Jesus bekennen. Wir rechnen in unserer Statistik nur die, wo wir wissen, ganz genau wissen, dass sie wegen ihres Glaubens ermordet wurden. Also es wurden weitaus mehr ermordet. Aber von denen wissen wir es. Mehr als 3.500. Das heißt, jeden Tag im Schnitt etwa 10 Christen, die ermordet werden. Und stell dir das mal vor für Deutschland. Jeden Tag werden 10 Christen ermordet und du liest in der Zeitung, es war, weil sie Christen sind. Liebe Freunde, wir können gar nicht genug weinen. Und als uns Christen aus Nigeria geschrieben haben vor einiger Zeit, aus Ägypten geschrieben haben, wir haben keine Tränen mehr, dann weißt du, was das bedeutet. Aus Nigeria hat ein junger Mann, das hat mir ein Kollege berichtet, er sagte, er hat dort ein Seminar gegeben und wir bereiten ja auch in Nigeria die Gemeinden vor und schulen sie darin, wie gehen wir jetzt mit Verfolgung um? Und dann hat eben der Seminarleiter hat er gesagt, ja, Jesus lehrt, wenn einer dich auf die linke Wange schlägt, dann halt ihm auch die rechte Wange hin. Ist ein junger Mann aufgestanden, ein Christ dort aus Nigeria, sagte, Bruder, wir haben keine Wange mehr zum Hinhalten. Mehr als 13.000 Kirchen zerstört in Nigeria. Hunderttausende Christen vertrieben aus dem Norden. Und ich glaube, jetzt ist ganz wichtig, dass unsere Herzen nicht hart werden. Jesus sagt, die Liebe der meisten wird erkalten. Er sprach da nicht von den Kommunisten, okay? Er sprach zu den Christen. Die Liebe der meisten wird erkalten, weil die Bosheit überhand nimmt, die Ungerechtigkeit überhand nimmt. Und wir müssen unsere Herzen vorbereiten, dass wir unsere Herzen nicht hart machen im Anbetracht all dessen, was wir heute Morgen hören, was wir hoffentlich in Zukunft lesen werden, weil wir informiert bleiben, wie es unseren Brüdern und Schwestern geht und wenn wir für sie beten. Da irgendwo da drüben steht die Jahreslosung. Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Jesus meint, das ist möglich, sonst würde er das nicht so sagen. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Kannst du so barmherzig sein wie der Vater im Himmel? Lukas Kapitel 6 lesen wir, seid barmherzig, richtet nicht, sondern seid barmherzig, damit ihr Kinder des Allerhöchsten genannt werdet. Denn er, der Vater im Himmel, er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Oh, die Undankbaren und Bösen. Da sagen wir doch lieber, Herr, treib sie alle in Bodensee, damit endlich Ruhe ist. Richtet nicht. Vater, vergib, ist ein ganz kurzes Gebet. Da geht es nicht nur, vergib den Verfolgern, sondern vergib auch uns, unser Richten. Da kommen Flüchtlinge nach Deutschland. Ich hoffe, dass ich nachher noch eine Minute Zeit finde, was darüber zu sagen. Ich sage es schon mal lieber gleich im Voraus. Inzwischen sind Zehntausende Muslime, die hierher nach Deutschland gekommen sind im Rahmen der großen Flüchtlingswelle aus Afghanistan, aus Iran, aus Pakistan, aus anderen Ländern, aus Syrien, aus dem Irak. Zehntausende Muslime, die hierher gekommen sind, sind Christen geworden. Und sie werden Gott sei Dank von guten Gemeinden betreut, wo sie im Glauben unterwiesen werden. Und trotzdem, wenn sie dann zum Bundesamt für Migration gehen und vor unsere Verwaltungsgerichte und sagen, wenn ihr mich zurückschickt nach Afghanistan oder in den Iran, dann kann es sein, dass ich dort wegen meines Glaubens ermordet werde. Und trotzdem sagen unsere Behörden, in der Zahl der Fälle. Wir glauben nicht, dass du Christ geworden bist. Und dann legt der Pfarrer ein Schreiben vor oder der Pastor, wo die Gemeinde und der Pastor bescheinigt, dieser Mensch ist Christ geworden, er kommt jetzt seit 2,5 Jahren in unsere Gemeinde, er ist aktiv am Gemeindeleben beteiligt. Und dann sagen unsere Behörden, das interessiert uns nicht, was der Pfarrer schreibt oder der Pastor. Wir haben gerade 2 Stunden mit diesem Flüchtling gesprochen, mit diesem Asylsuchenden. Unser Eindruck ist, er ist kein Christ, also zurück nach Afghanistan. Den Bericht haben wir jetzt im September veröffentlicht. 5.200 Konvertiten. Das ist nur etwa 8% der Konvertiten, die wir in Deutschland haben. Aber von denen hatten wir die Daten. Die haben alle eine Bescheinigung vorgelegt. Beim Bundesamt für Migration und bei Verwaltungsgerichten. Und trotzdem haben die meisten eine Ablehnung. Das heißt, nicht nur die Konvertiten werden abgelehnt, sondern auch das Schreiben von dem Pastor. Auch das ist ja nichts wert. Der Pfarrer hat wohl keine Ahnung, wen er da tauft. Und da kommt kein Aufschrei von den Gemeinden hier in Deutschland. Wir müssen diese Menschen, die hierher zu uns gekommen sind, wir müssen aufhören, sie als Flüchtlinge zu betrachten. Liebe Freunde, sie sind Brüder und Schwestern. Und das in einer überaus prekären Situation. Ich habe etliche von ihnen kennengelernt, war bei einer Taufe dabei, hier in München, heimlich natürlich die Taufe, nicht in der Öffentlichkeit, 20 Afghanen, alles ehemalige Muslime, alle so um die 20 Jahre alt, Männer und Frauen. Und ich sage euch, das war im Sommer, wir haben es draußen im Schwimmbecken gemacht, im Garten. Wenn du diese 20 Christen und Christinnen aus dem Schwimmbecken hast rauskommen sehen und hast in ihre Augen geguckt, die Augen haben gestrahlt, da hat Jesus rausgeschaut. Das sind unsere Brüder und Schwestern, liebe Freunde. Lea Sharibu ist so ein Beispiel in Nigeria, was dort mit den Christen geschieht. Das war schon 2018, mit 100 anderen Schülerinnen zusammen entführt und eventuell kennt ihr ja ihr Schicksal, Lea Sharibu in Nigeria. Sie war damals 14 Jahre alt. Sie war eine von mehr als 100 Schülerinnen, die entführt wurden von Boko Haram. Die Regierung hat einen Handel mit Boko Haram gemacht. Die Schülerinnen, da wurde dann zugesagt, sie kommen alle frei. Die Regierung hat wohl ein Lösegeld bezahlt. So, Lea war die einzige Christin unter all diesen Schülern. Und Boko Haram, sie haben das gemerkt. Und einer dieser Kämpfer ist dann zu der Lea hingegangen und hat gesagt, du bist doch Christin. Und sie sagte, ja. Und er sagte, wenn du zum Islam konvertierst, dann darfst du auch in den Bus steigen und mit deinen Freundinnen nach Hause fahren. Und Lea hat damals gesagt, ich werde Jesus niemals verleugnen. 14 Jahre alt. Sie ist heute noch in Gefangenschaft. Sie ist heute 18. Sie hat an Jesus festgehalten. Bedrängnis, das ist Bedrängnis. Wie werden wir jetzt für Lea beten? Und da möchte ich es jetzt mal ganz praktisch machen. Ich glaube, wenn wir jetzt unsere Augen zumachen, können wir uns, egal wo die Lea ist, irgendwo in Nigeria, gefangen gehalten, können wir uns jetzt neben die Lea hinsetzen. Und wir können in Gedanken unseren Arm um die Lea legen. Wir können sagen, Lea, der Herr Jesus segne dich heute Morgen. Lieber Vater im Himmel, bitte stärke die Lea im Glauben, wo sie ständig bedrängt wird. Da, wo sie innerlich und äußerlich verletzt wurde, bitten wir dich um Heilung. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du jetzt deinen Trost und dein Licht herabsendest auf die Lea. Umgib sie mit deiner Gegenwart. Tröste sie, o Herr. Und hilf ihr, dass sie herauskommt aus ihrer Gefangenschaft. Und jetzt, wo sie in der Gefangenschaft ist, dass sie denen, die sie entführt haben, dass sie ihnen dein Wort bringt in aller Freimütigkeit. Im Namen Jesus. Amen. dann hast du jetzt 1,5 Minuten mit der Lea verbracht. Das bedeutet, an der Seite unserer Brüder und Schwestern zu stehen. Durch unser Gebet. Wir sind ein Leib. Amen. Wenn ein Glied leidet, leidet der ganze Leib. Und in diesem Leib sind wir alle verbunden durch einen Blutkreislauf und wir wissen, wessen Blut das ist. Wie heißt der Mann? Kann das mal jemand sagen? Jesus. Dankeschön, ihr dürft alle sprechen. Jesus. Ich gehe weiter. Es werden jedes Jahr hunderte Schüler entführt. Allein in Kaduna, das ist im Nordwesten von Nigeria, wurden das 5 Bundesstaaten, Kaduna und die Bundesstaaten außenrum, mehr als 1000 Schülerinnen und Schüler. Jedes Jahr. Für die Eltern entsetzlich, für die Gemeinde, neben den vielen, die ermordet werden, jeden Tag. Kirchen, die niedergebrannt werden, in den letzten 15 Jahren mehr als 13.000 Kirchen zerstört. Wisst ihr, wie viele Kirchen wir in München haben? Rechne es mal aus. Und das sind die 50 Länder, in denen Christen am stärksten verfolgt werden. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Bibelvers. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Worin besteht denn dieser gute Kampf des Glaubens? Deshalb, ich habe das abgekürzt, lasst nun auch uns mit Ausharren laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat. Ja, das schmeckt uns eben gar nicht, der Widerspruch. Der Widerspruch ärgert uns kolossal. Damit haben wir ganz große Schwierigkeiten. Er hat ihn erduldet, diesen Widerspruch. Keine Widerrede gegeben, keine Belehrungen. Er hat ihnen die frohe Botschaft gebracht und er hat sie geheilt. Und er hat sie befreit von bösen Geistern. Und er hat sie gespeist und vieles andere mehr. Tut wohl denen, die euch hassen. Schon interessant, wie Jesus in dieser Verfolgungssituation seinen Nachfolgern mitteilt, jetzt schaut weg von euch in dieser Verfolgung und schaut auf die anderen. Liebt eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen. Betet für die, die euch verfolgen und beleidigen. Schaut nicht auf euch, schaut auf die anderen. Und ich werde euch gleich noch erklären, warum das so ist. Damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Dem Reich Gottes wird mehr Schaden angetan durch die Christen, die irgendwann einfach aufgeben in ihrem Gemeindeleben. Ja, sind vor ein paar Jahren gläubig geworden und dann kommen sie noch in Gottesdienst und sie nehmen an Veranstaltungen teil und im Gottesdienst. Aber dass sie im Reich Gottes den Pflug ziehen würden, wie Jesus das sagt, wer seine Hand an den Pflug legt. Sie haben irgendwann aufgehört zu ziehen, ermüdet, ermattet in den Seelen. Schaut hin auf Jesus, sagt hier der Schreiber des Hebräerbriefs. Afghanistan, ganz kurz, wir wissen, die Christen dort sind in riesiger Bedrängnis. Manche haben das Land verlassen, andere bleiben im Land. Christen aus Afghanistan haben uns geschrieben, sie sagten, meint ihr, wir wären noch hier, wenn ihr nicht für uns beten würdet? Andere haben geschrieben, wir bleiben hier, denn jetzt ist die Zeit, wo der Herr seine Gemeinde baut. Mitten in der Verfolgung, mitten in diesem Chaos. Taliban übernehmen Kabul. Und da schauen wir auch noch auf das nächste Bild, ein Zeichen der Hoffnung. Am 15. August, das haben wir in den Medien mitgekriegt, haben die Taliban Kabul eingenommen. Am 15. August kam dieses kleine Mädchen zur Welt. Das hat uns eine christliche Familie aus Kabul geschickt, dieses Bild. Und ihre Tochter, sie werden sich an den 15. August immer erinnern, als an den Tag, an dem ihr Mädchen zur Welt kam. Und sie werden sich sicherlich fragen, wird sie je in die Schule gehen können? Wird sie verschleiert umherlaufen? Wird sie je ihren Glauben an Jesus leben können? Was wird mit ihr sein? Und ich glaube, das hat viel mit uns zu tun, wie wir für unsere Brüder und Schwestern dort beten. Und es war interessant, der uns das Bild geschickt hat, hat noch dazu geschrieben, für uns war das so, wie wenn der Herr uns sagen würde, macht euch keine Sorgen, habt keine Furcht. Ich bin bei euch, ich habe das in der Hand. Interessant, wie das so dort ankam. Deshalb hören wir auch wir nicht auf, für euch zu beten. Das ist der Aufruf an uns, dass ihr gekräftigt werdet mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit. Warum sollen wir denn gekräftigt werden mit aller Kraft? Nach der Macht seiner Herrlichkeit. Also was für eine gigantische Aussage. Wozu brauchen wir denn so viel Kraft, liebe Freunde? Jetzt kommt die Auflösung. Weiß nicht, ob ihr die kennt. Zu allem Ausharren. Es geht ums Ausharren. China, noch ein paar Worte und dann komme ich gleich noch zum Abschluss. China, ich mache es ganz kurz, Xi Jinping setzt sich über Gott. Wer sich zu Jesus bekennt und nicht zur kommunistischen Partei in China, der muss inzwischen mit Verfolgung rechnen. Wer Xi Jinping nicht anerkennt, als über jeder Religion stehend und die Kommunistische Partei zusammen mit ihm. Wir sind inzwischen schon so weit in China, dass Pastoren, Pfarrer von welcher Kirche auch immer, es gibt ja die staatlich registrierten Kirchen und es gibt die Untergrundkirchen. 70% der Christen sind in sogenannten Untergrund- oder Hauskirchen, wo sie sich treffen. Alle Kirchen, alle Pastoren, alle Gemeindeleiter, sie müssen inzwischen die sozialistischen und kommunistischen Werte der Partei im Gottesdienst propagieren. Zu Beginn des Gottesdienstes muss die Nationalhymne gesungen werden. In jedem Gottesdienstraum müssen vorne Kameras hängen, wo alles mitgefilmt wird, jeder, der kommt, jeder, der geht. Kinder unter 18 Jahren, Jugendlichen unter 18 Jahren, ist der Zutritt zu christlichen Veranstaltungen verboten. Kein Gottesdienst. Eine ganze Generation wird kategorisch vom Evangelium ausgeschlossen. Der Glaube soll dort ausgelöscht werden. Wir wissen, wie das mit Mao Zedong ausgegangen ist. Die Gemeinde kam wieder. Als Mao Zedong weg war, heute steht die größte Bibeldruckerei der Welt in China. Und die größte Gemeinde ist in China. So, die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. Aber dennoch, wir sprechen heute Morgen über Bedrängnis. Was für eine Bedrängnis, und das gilt inzwischen für immer mehr Berufsgruppen, Lehrer, denen ein Dokument vorgelegt wird, wenn du Anhänger eines Kultes bist, und dazu gehört die christliche Religion, zählt unter Kult. Wenn du Anhänger eines Kultes bist, kannst du nicht mehr weiter Lehrer sein. Rentner wurden angeschrieben in verschiedenen Provinzen, wo ihnen mitgeteilt wurde, wenn du weiter Anhänger eines Kultes bist, wirst du keine staatliche Rente mehr erhalten. Und dann kommen die Mitarbeiter von der Religionsbehörde und kontrollieren das zu Hause. Sie gucken, ob ein Kreuz an der Wand hängt, eine Bibel auf dem Tisch liegt oder irgendwelche anderen christlichen Gegenstände. Die werden alle konfisziert und die kommen nach ein paar Wochen nochmal unangemeldet. Und wir haben das gehört von den Christen dort, die so kontrolliert wurden. Da wurde ihnen gesagt, ihr sagt immer, Jesus ist euer Versorger. Und das ist eine Lüge. Denn ihr erhaltet ja eure Rente vom Staat. Also in Zukunft werdet ihr sagen, Xi Jinping ist mein Versorger und die kommunistische Partei. Wenn du weiterhin sagst, Jesus ist mein Versorger, bekommst du keine Rente mehr vom Staat. Wie entscheidest du dich dann als Rentner? Es ist ein Kampf um die Herzen. Bedrängnis über die Maßen. Ich muss euch das nicht im Detail weitergeben. Zum Abschluss. Ja, ich muss Gas geben. Leider hätte noch so viel zu berichten. Zum Abschluss für euer Gebetsleben. Das Gleichnis von den Schafen und von den Wölfen. Wahrscheinlich kennen wir das alles sehr gut. Und trotzdem, ich sollte eine Andacht halten vor ein paar Jahren dazu. Und als ich mich vorbereitet habe auf die Andacht, ist mir einiges aufgefallen. Das möchte ich euch heute Morgen weitergeben. Geht ganz schnell. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Seid klug wie Schlangen, ohne Verschlagenheit wie Tauben. Nehmt euch in Acht vor den Menschen, denn sie werden euch vor die Gerichte zerren. Und in den Synagogen wird man euch auspeitschen. Nur weil ihr zu mir gehört, werdet ihr vor Machthabern und Königen verhört werden. Dort werdet ihr meine Botschaft bezeugen, denn sie und alle Völker müssen von mir erfahren. Und ich habe immer gebetet, lieber Herr Jesus, bitte beschütze deine armen Schafe vor den bösen Wölfen. Und je länger ich über diesen Text gesessen war, desto deutlicher ist mir geworden, Jesus sagt mit keinem Wort, dass die Schafe vor den Wölfen beschützt werden oder gerettet werden. Und je länger ich darüber nachgedacht habe, umso klarer ist mir geworden, die Schafe müssen gar nicht gerettet werden, denn die Schafe sind bereits gerettet. Die Wölfe müssen gerettet werden. Jesus geht's um die Wölfe. Und das lesen wir hier in diesem Vers, in diesem Satz. Dort, bei den Machthabern, bei den Königen, bei denen, die uns ins Gefängnis werfen, die uns auspeitschen, die uns ermorden, dort werdet ihr meine Botschaft bezeugen. Denn sie, die Wölfe und alle Völker müssen von mir erfahren. Ich habe immer die Situation vor Augen gehabt, das sind die armen Schafe, die sind auf der Flucht und sie rennen um ihr Leben. Und hinter ihnen sind die Wölfe her, um sie gleich im nächsten Augenblick zu zerreißen. Auch hier genau das Gegenteil stimmt. Die Schafe sind gar nicht auf der Flucht. Und die Schafe sind auch nicht irrtümlich unter die Wölfe geraten, dass Jesus sie retten müsste. Nein, Jesus sagt, siehe, ich sende euch mitten unter die Wölfe. Es ist seine Absicht, dass die Schafe mitten unter den Wölfen sind. Wir müssen ganz anders für unsere Brüder und Schwestern beten, damit die Wölfe und alle Völker von Jesus erfahren. Versteht ihr, wo unser Platz ist in der Bedrängnis? An der Seite unserer Brüder und Schwestern. Wir müssen ihnen die Hände hochhalten. Wir müssen mit ihnen weinen. Auch uns mit ihnen freuen, wenn in Kabul ein Kind geboren wird in einer christlichen Familie. Und jetzt wollen wir, ich bitte zwei aus eurer Gemeinde, jetzt heute Morgen, einer, der betet für Nigeria oder eine, und einer oder eine, die betet für die Christen in Afghanistan. Würde sich jemand zur Stimme der verfolgten Christen machen, dort in diesem Land, lasst uns aufstehen. Und du kannst dort an deinem Platz bleiben, aber wenn du einfach deine Stimme erhebst, und dann feiern wir zusammen Abendmahl.